Also Leute, das Thema heute ist, die Sünde wurde gesühnt. Nicht bloß einfach irgendwie vergeben, sondern es ist ein Unterschied, ob etwas bloß vergeben wird oder ob es gesühnt wurde. In der Regel glauben die Christen, dass Gott ihre Sünden vergibt oder vielleicht vergeben hat. Und das ist ja auch nicht verkehrt, das ist vollkommen richtig. Aber das hätte Gott ja einfach so aus Laune heraus auch mal tun können. Heute bin ich gut drauf, jetzt vergebe ich mal wieder. Und ein andermal bin ich nicht so lustig, da mag ich nicht. Aber so ist es nicht, weil die Sündenvergebung ist nur möglich, weil Jesus die Sünde gesühnt hat. Jesus hat mehr getan, als nur vergeben. Und da lese ich jetzt mal einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das war der Zweck von Jesus und seinem Kreuzestod, seinem Opfer, die Sünden des Volkes zu sühnen. Nicht nur des Volkes, sondern kann man eh da noch drauf, sondern auch die der ganzen Welt. Also die Sünden wurden gesühnt. Und vor allem die Sünde Adams wurde gesühnt. Das ja die Ursünde war, die das Problem erst hervorgebracht hat. Vorher war ja keine Sünde in dieser Welt. Da hat es keine Sühne gebracht und keine Vergebung. Da war alles gut und perfekt. Die Sünde forderte den Tod. Gott sagte zu Adam, wenn du da isst, musst du sterben. Das Gesetz fordert den Tod. Wenn du sündigst, musst du sterben. Und diese Forderung hat Jesus gesühnt. Er hat es erledigt letztendlich. Der Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, ab Vers 1, schreibt dasselbe. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand. Und das Wort Beistand bedeutet Anwalt oder eben ein Hohepriester, der für uns vor Gott eintritt, um unsere Sünden vor Gott zu bekennen und damit Vergebung zu erwirken. Ein Hohepriester bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also für die Israeliten und für die Heiden aus der damaligen Sicht. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Er ist die Sühnung für die Sünde der ganzen Welt. Er hat es getan. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist jetzt noch einmal Johannes Brief gewesen. Also es steht mehrfach in der Bibel, im Neuen Testament, dass durch Jesus die Sünde gesühnt wurde. Auch der Paulus bringt es ähnlich hervor im Römer Kapitel 3, Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. So drückt es der Paulus aus. So, jetzt kommt einmal die große Frage, was ist denn eigentlich die Sühne? Das ist so ein Wort, das man in der heutigen modernen Zeit nicht mehr gerade so geläufig benutzt. Dann schaut man im Lexikon nach und da steht drin, Sühne ist etwas, was jemand auf sich nimmt oder was jemand tut, um ein begangenes Unrecht, eine Schuld auszugleichen. Als Sühne wird der Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, diese Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufhebt oder mindert. Also es wird was ausgeglichen. Das hat Jesus getan. Er hat jetzt ausgeglichen, diese Schuld, die im Raum stand seit Adams Sündenfall. Oder diese Schuld, die im Raum steht, wenn du gesündigt hast, wenn du Böses getan hast, dann steht diese Sühne als Ausgleichsleistung dem gegenüber und hebt deine Sünde, deine Schuld auf. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen einfach bloß vergeben oder gesühnt. Vergeben ist einfach, ja, ich vergib dir zwar, aber es steht noch irgendwo eine Ausgleichsleistung aus. Und durch dieses Sühneopfer von Jesus wurde eine Ausgleichsleistung gebracht. Also das ist ausgeglichen. Es steht nichts mehr im Raum. Und das ist für uns wichtig, da tut man sich vielleicht leichter, wenn man das weiß, diese Gerechtigkeit anzunehmen, diese Sündlosigkeit zu akzeptieren, weil man weiß, ein anderer hat für mich das ausgeglichen. Das ist Sühne. Neudeutsch könnte man vielleicht sagen, ein Reset gemacht, auf Null gesetzt. Das ist genullt worden und das musst du wissen und das musst du dir merken, weil der Teufel ist ein ganz gemeiner Hund, der Verkläger der Brüder und er zieht immer wieder Dinge hervor, die er dir auftischt und sagt, ja, aber du hast aber das und das und das und vielleicht stimmt es nicht einmal, aber er sagt dir trotzdem, du bist so schlecht und du bist so böse und du bist kein guter Mensch und sonst irgendwas. Da musst du wissen, selbst wenn er recht hatte, Ausgleichsleistung ist gebracht worden. Und die ist schon vor 2000 Jahren gebracht worden. Da hast du noch nicht einmal gesündigt, da hat es dich noch nicht gegeben, ist dein Problemfall gelöst worden. Darum heißt er Jesus der Erlöser. Von was hätte er unseren erlösen sollen? Das Problem war die Sünde. Das Problem hat mit Adam angefangen und von Adam an war jeder Mensch, egal ob er was Gutes oder Schlechtes getan hat, in der Stellung eines Sünders. Und das war das Problem. Und von dem Problem wurde der Mensch erlöst. Jesus hat dadurch wieder Frieden gemacht zwischen Gott und den Menschen. Vorher stand das Sündenproblem dazwischen und es lief einfach nicht mehr rund aus diesem Problem heraus. Aber nun ist die Strafe bezahlt. Nicht wir haben sie bezahlt, nicht wir müssen irgendwas ableisten und zur Buße tun. Ich kann mich erinnern, früher hat es immer geheißen in der Kirche, wenn es dann beim Beichten warst, und zur Buße, du hast 5 Vaterunser oder 10 und gegrüßet seist du Maria beten. Und das wäre dann so eine Bußleistung irgendwo. Muss nicht. Jesus hat, und er hat nicht bloß 5 Vaterunser gebetet, Jesus hat wirklich die Forderung erfüllt, wenn du sündigst, musst du sterben. Also er hat den Tod auf sich genommen, er musste sterben, weil eine andere Ausgleichsleistung hätte einfach nicht gereicht. Die Forderung war sterben. Und Jesaja 53 sagt uns ja, die Strafe lag auf ihm. Das sind so Schlüsselaussagen der Bibel, grundlegende Dinge, die du als Christ dir ganz fest einprägen musst, weil die halten dich geistlich am Leben. Weil das Problem ist, dass rund um uns herum noch viel Sünde herrscht und die Schöpfung immer noch in ihrem gefallenen Zustand ist. Und wir wissen ja, dass nicht lustig zugeht rundherum. Und deshalb ist es für uns wichtig, solche Aussagen, die grundlegenden Dinge des Evangeliums, intus zu haben, um im geistlichen Leben Oberwasser zu behalten. Also, Jesus hat gesündigt. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Für uns ist Gott nicht mehr der strafende Gott, der dich aburteilt aufgrund von Gesetzen und deiner Sünde, sondern er ist dein liebender Vater und Jesus ist dein persönlicher Erlöser. Und da musst du einen ganzen dicken Punkt dahinter machen und vielleicht 3-mal unterstreichen. Er ist dein Erlöser. Es ist für unser Christenleben existenziell wichtig. Dann kannst du ein siegreiches Christenleben führen, wenn du diese Basics festhältst und deinen Glauben auch da drauf baust. Es reicht nicht, das bloß zu wissen. Es ist gut zu wissen, aber das Wissen alleine hilft dir noch nicht. Das ist auch wieder so ein Trick des Teufels, der lässt den Christen alles wissen. Die dürfen von mir aus jeder 20 Bibeln haben. Das stört den Teufel nicht. Aber es stört ihn dann, wenn du auf das baust. Wenn du anfängst im Glauben, darauf zu stehen, ich bin gerettet, ich bin erlöst, ich habe Vollmacht, ich bin in Christus eine neue Schöpfung und. Meine Sünde ist gesühnt worden. Diese Schuld ist ausgeglichen worden durch sein Fleisch- und Blutopfer. Und es hat ganz immense Auswirkungen auf das Leben eines Gläubigen. Ja, ich sage ganz bewusst auf das Leben eines Gläubigen, weil auf das Leben eines Wissenden hat es noch nicht so viel Auswirkung. Aber wenn du das anfängst zu glauben und in deinem Leben zur Realität machst, dann hat das riesige Auswirkungen. Wichtig ist, dass der Christ erstens richtig informiert ist oder gelehrt ist und zweitens, dass er es auch glaubt und dann in seinem Leben in die Tat umsetzt, weil Glaube muss sich irgendwo ausdrücken. Jetzt vergleichen wir es mal ein bisschen mit einer Stelle aus dem Alten Testament, zum Beispiel die Sache mit dem Sündenbock. Das ist ein Begriff, den man heute auch noch kennt. Ein Sündenbock braucht man für was. Und das ist im 3. Mose, Kapitel 16, Vers 21 und 22. Und Aaron legte seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihr Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste, wo er danach starb. Und das ist wieder ein Bild für das, was Jesus dann tatsächlich getan hat. Jesus war dann dieser Sündenbock. Damals musste der Priester Aaron die Hände auf den Kopf von dem Ziegenbock legen und dadurch kamen die Sünden und die Strafe auf diesen Bock und der Bock wurde dann rausgetrieben und der starb dann mitsamt den ganzen Sünden und dann waren die weg. Bildersprache. Auf Jesus hin. Und so wurden unsere Sünden wirklich auf den wahren Sündenbock gelegt, auf Jesus, als er sein Leiden da auf Golgotha trug. Es lag die Sünde der Welt auf diesen Jesus, so wie auf diesem Ziegenbock. Und man hat ihn rausgeschickt, aus Jerusalem raus, ist das Bild davon, auf diesen Felsen, diesen Golgotha, der aussieht wie ein Schädel. Und dort musste er sterben. So wie der Ziegenbock in der Wüste, so Jesus außerhalb Jerusalems mit der Last der Sünde der Welt. Und das musst du dir immer wieder geben. Die Strafe lag auf ihm. Deshalb bist du erlöst. Deshalb hast du Rechtfertigung. Nur deshalb. Nicht, weil du dich so besserst und so mühst, sondern weil du das Opfer von Jesus für dich parat hast. Das heißt natürlich nicht, dass du weiterhin tun und lassen kannst, was du willst, weil das ist ja praktisch, haben wir einen Sündenbock, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Das ist ihre Lehre. Aber das ist die Basis für das, dass du dich überhaupt zum Besseren entwickeln kannst, weil das die Ursünde, dieses Sündersein von dir weggenommen wird dadurch. Also der Sündenbock hat bereits deine Sünden weggetragen. So gibt es im Alten Testament viele verschiedene Opferrituale, die alle ein Bild auf das wahre Opfer, auf Jesus am Kreuz hindeuten. Für das ist das Alte Testament gut, dass wir das sehen können. Aber wir jetzt im Neuen Testament, wir brauchen uns nicht mehr auf diese alttestamentlichen Dinge da versteifen, sondern wir haben jetzt das Echte, das Wahre. Wir haben diesen Jesus und er ist für uns der Maßstab geworden. Damit wurde die Forderung des Gesetzes erfüllt. Die Sünde wurde gesühnt, getilgt, erledigt. Und damit kann man so schön sagen, Gott sei Dank. Da ist dann das Gott sei Dank nicht bloß so ein Floskelausspruch. Es ist wirklich ein Dank an Gott, dass er das getan hat. Und aufgrund dessen schreibt der Paulus Römer 8,1, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Weil die Anklageschrift des Gesetzes beseitigt ist, weil die Sündenlast weggenommen ist, weil sie gesühnt wurde, weil es ausgeglichen wurde, die Forderung, die im Raum stand. Also lass dich nicht wieder unter Verdammnis bringen. Also das ist auch so ein Vers, den du dir ja überall hinschreiben musst und nie vergessen darfst. Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die gibt es nicht. Auch nicht ein bisschen eine und auch nicht und hintenrum eine. Es gibt keine. Und auch nicht, wenn du mal wirklich einen Bock geschossen hast und einen dicken Fehler gemacht hast. Es gibt keine Verdammnis, weil für dich ist durch Jesus Vergebung. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die wirklich an Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz glauben. Und es muss ja für uns natürlich irgendwas bringen. Es wäre ja dumm, wenn jetzt Jesus ja, das alles getan hat, Sünde gesühnt, Sündenbock gewesen und so weiter. Und es hätte für uns, die wir glauben, keinerlei Nutzen. Also für uns hat das Nutzen. Und es war auch der Sinn der Sache, dass es für uns Nutzen bringt. Das hat auch Gott so geplant, dass das für uns auch was an Sinn macht. Und da komme ich jetzt auf den Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 18, 19 und auch 12. Denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. So, wir sind Gottes Hausgenossen. Das heißt, wir gehören zum selben Haus und Haus, sagt man heute eigentlich mehr das Wort dann Familie. Wir sind Gottes Familie geworden. Logisch, wenn wir Kinder Gottes sind, gehören wir zwangsläufig zur Familie. Und wenn du das Wort Haus dann nimmst, dann wohnen wir letztendlich im selben Haus. Wir gehören zusammen und wir sind Mitbürger mit Gott und seinen Heiligen. Und dadurch haben wir auch Freimütigkeit und Zugang zu Gott. Es ist nicht mehr, wie es im Alten Testament war, dass ein paar Einzelne mit Gott eine Beziehung haben können, wie Propheten und Patriarchen und vielleicht der König. Nein, heute im Neuen Testament darf jeder mit Gott in Gemeinschaft kommen. Jeder darf zu seinem Gott beten, darf zu ihm kommen mit Freimütigkeit und hat hier, wie es heißt, Zugang zum Vater, weil wir seine Familie sind. Und das ist ein Riesenvorteil und den haben wir durch das, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das heißt im Hebräerbrief einmal, dass weil der Vorhang im Tempel zerrissen ist von oben nach unten, in dem Moment, als Jesus starb, da heißt es durch, das ist ein Bild für sein Fleisch. Also als Jesus sein Fleisch, sein Körper gestorben ist, ist der Vorhang zertrennt worden. Hinter dem Vorhang war das Allerheiligste, das Bild ist für den Himmel. Und durch das, dass der Vorhang zerrissen war, heißt es ist jetzt offen. Man hat Zugang zum Himmel, zu Gott. Es ist nicht mehr getrennt. Vorher im Alten Testament durfte ja nur der Hohepriester rein und das einmal im Jahr. Und da muss er Glück gehabt haben, dass er alles richtig gemacht hat, sonst wäre er da drin schlagartig gestorben. Weil wenn er nicht das Opfer dementsprechend dargebracht hat, dann war er in Sünde da drin. Und ein Sünder hat die Gegenwart Gottes nicht ausgehalten. Er ist umgefallen, bums, maustot. Und da war schon ein Strick an dem angebunden, dass wir wieder rausziehen konnten. Das ist schon heftig. Aber Gottes Gegenwart ist so extrem, dass es ein Sünder einfach nicht überlebt. Wenn der Falsche die Bundeslade getragen hätte, dann wäre er schlagartig umgefallen. Es durften nur die bestimmten Priester diese Bundeslade tragen, wo Gottes Gegenwart drin war. Aber das ist heute nicht mehr. Heute dürfen wir als Christen, aber eben nur die Christen, zu Gott hinzutreten, zum Thron der Gnade. Der Nicht-Christ darf nicht. Also wir haben die Freiheit, zum Thron der Gnade hinzuzutreten. Da heißt es in der Schrift, um rechtzeitige Hilfe und Barmherzigkeit zu empfangen. Steht Hebräer 4, 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was ist das letztendlich? Dass dein Gebet erhört wird. Geh hin zu deinem Papa mit Freimütigkeit. Du brauchst nicht auf Knien daherrutschen, ganz hyperdemütig, wie irgendwie Religiösen das machen, sondern du kannst kommen, wie du bist, wenn du im Glauben bist, und du kannst kommen und du kannst bitten und du kannst rechtzeitige Hilfe empfangen. Und das sind die Gebete, die erhört werden. Nicht die, die viel reden, sich den Mund franzrig beten und dabei kommt nichts heraus. Ein Gebet und eine Antwort, wenn du beim Richtigen bist, der das Gebet erhören soll. Und das ist das, was uns die Bibel vermitteln will. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, du gehörst zu seiner Familie, du hast die Freimütigkeit und das Recht, zu deinem Papa zu kommen und ihn um das zu bitten, was du brauchst. So einfach wär's. Und Religion macht alles kompliziert. Versel auswendig runterplappern, Wallfahrten latschen, und nichts dabei rauskommen. Außer die sind vielleicht noch recht stolz drauf, weil sie jetzt 100 Kilometer zu Fuß gegangen sind. Wandern kann ich zwar. Jakobus sagt uns im Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und das finde ich großartig. Du nahst dich Gott und er kommt dir schon entgegen. Der wartet ja bloß, bis du kommst. Er will ja, dass du kommst. Er liebt ja seine Kinder. Nahe dich zu Gott. Und er naht sich zu dir. Wer naht sich zu dir? Nicht irgendjemand, sondern genau der große, allmächtige Gott, der dieses alles, was du siehst, geschaffen hat mit einem Wort. Genau der naht sich zu dir. Mit dem kannst du in Kontakt treten. Genau der ist dein himmlischer Papa. Und genau von ihm kannst du Barmherzigkeit und Gnade erwarten, weil er ist so, wie er sagt, dass er ist. Du hast letztendlich in deinem Gebet ein Treffen mit deinem himmlischen Papa. Du kommst zu ihm und er kommt dir entgegen. Und das muss die Christenheit wieder lernen, weil die Religion hat den Menschen so viel Zeug vermittelt, so viel Unglauben vermittelt, so viel Leistungsdenken vermittelt, dass das überhaupt nicht mehr realisieren, was da abgeht, was da passiert, sich Gott zu nahen. Und jetzt musst du noch eins wissen. Dieser Gott, dieser Vater, dieser Jesus befindet sich auf der geistlichen Ebene. Auf der natürlichen Ebene ist er zurzeit nicht. Jesus ist ja wieder in den Himmel aufgefahren, wie man ja in der Bibel lesen kann. In die geistliche Welt, in die geistliche Ebene ist er wieder gegangen. Vorher war er noch einige Jahre in der natürlichen und dann hat er sich wieder in die geistliche Ebene zurückgezogen. Und da wird er aber auch wieder kommen. Das ist hoffentlich bald, aber momentan ist es so. Und so müssen wir wissen, wenn wir uns Gott nahen wollen, müssen wir uns in die geistliche Ebene begeben. Und das geht, weil du auch einen Geist in dir hast. Und sogar einen wiedergeborenen Geist. Nicht einen toten, sondern einen lebendig gemachten, lebendigen, heiligen Kind Gottes Geist. Letztendlich, so sage ich es jetzt mal, ein Kind Gottes Geist hast du in dir. Und der ist auf der Ebene des Geistes. Und damit kann sich dein Geist mit Gottes Geist auch austauschen und im Nahen. Das wird oft nicht den Christen vermittelt, dass es diese geistliche Welt gibt. Naja, alle beten halt einfach und dann machen sie Gebetstreffen und dann wird halt zusammengesetzt und wird dann etwas runtergebetet. Vielleicht wird einmal was erhört, vielleicht aber auch nicht. Aber sagen wir mal glücklich, da man gebetet hat oder so. Nein, erst sich Gott nahen, dann beten. Erst auf den Bereich des Geistes umschalten lernen und dann beten. Der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der schreibt einmal ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 10, ich war an des Tag Herrn im Geist. Aha, er war im geistlichen Bereich unterwegs, unterm Strich. Er hat die geistliche Welt mehr wahrgenommen als die natürliche rundherum. Und da hat er einiges gehört und gesehen. Aber er konnte die geistliche Ebene eben erreichen. Und wir als Wiedergeborene, geistlich Wiedergeborene, sollten das auch lernen und können. Und das ist gar nicht so kompliziert. Also denk nicht kompliziert und sag, oh je, das schaffe ich doch nie. Doch, einfacher Glaube ist notwendig. Und nicht, oh, das schaffe ich nie, das ist kein Glaube, das ist, dann schaffst du es auch nicht. Du musst wissen, dass es machbar ist und dass es sogar gut ist für dich und dass es Gottes Wille und Plan ist für dich, dass du die geistliche Komponente, die ja auch da ist, hören, sehen, erfahren kannst und dort deine Gebete auch an die richtige Adresse bringen kannst. Und dazu braucht man einen ruhigen, einen ungestörten Ort. Das ist schon wichtig. Es hat ein bisschen mit Konzentrationsmöglichkeiten oder Fähigkeit zu tun. Jesus sagt vom Kämmerlein, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, die meinen, dass sie um ihres vielen Reden willen erhört werden. Das war jetzt Matthäus 6,6 und 6,7. Also wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Und dann mach auch noch die Tür zu, damit du nicht gestört wirst. Also einen ungestörten Ort. Das muss ja nicht unbedingt eine Kammer sein oder ein Zimmer sein. Du kannst da irgendeinen ungestörten Ort suchen. Von mir aus setz dich ins Auto rein, wenn du ungestört bist. Und dann bete zu deinem Vater. Und dann sagt dir Jesus, der im Verborgenen ist. Was ist denn jetzt das Verborgene? Also spielt Gott Verstecken mit uns oder? Nein, das Verborgene ist das nicht Sichtbare. Die geistliche Ebene, dort ist der Vater und in diese Richtung sollen wir uns wenden. Und dann sagt er, und dein Vater wird dir vergelten. Was tut er? Er vergilt dir. Er erhört letztendlich dein Gebet und gibt dir, was du gebeten hast. Nicht Vergeltung in dem Sinn, hast was falsch gemacht, jetzt vergelte ich es dir mit Strafe. Nein, er wird dir dein Gebet erhören. Und nicht, weil du so viel geredet und weil du so viel geplappert hast und vielleicht so schön Hochdeutsch geredet hast. Nein, weil du mit deinem Herzen geredet hast. So ganz einfach von Sohn, Tochter zum Papa. Und das ist gottnahen. Und das macht den Unterschied. Nicht das viele Beten, nicht 10-mal das gleiche Versal runterplappern oder 100-mal oder wie es beim Rosenkranz gemacht wird dort, ist noch Perlen an der Kette. Das hat nichts mit gottnahen zu tun. Du nahst dich und du sagst, wo das Problem liegt, und Gott hört es und er reagiert auf dich, weil die Kontaktstelle da war. Das ist einfach das ist das Einfache am Gebet letztendlich. Aber wisse, im Verborgenen bedeutet in der geistlichen, himmlischen Welt. Und da musst du dich, oder ja, muss man vielleicht lernen, sich ein bisschen darauf zu konzentrieren. Funktioniert nicht immer, weil es gibt Tage oder Zeiten, da bist du unkonzentriert. Da fällt dir im Gebet dauernd irgendwas ein, was noch tun musst und was noch war und wo dich vielleicht irgendjemand blöd angemacht hat oder sonst irgendwas, was dich ablenkt oder irgendwelche natürlichen Dinge fordern ihre Aufmerksamkeit. Das Fußballspiel geht ja gleich los im Fernsehen oder sonst was. Kennen wir ja das Spielchen, je nachdem, wo jeder seine Interessen oder seine Lieblingsdinge hat, die dann so wichtig sich auftun. Obwohl in Wirklichkeit es nicht so wichtig ist, als dein Meeting mit deinem Papa. Aber so läuft es eben. Du fängst an zu beten, was passiert? Das Telefon klingelt, das Haustier klingelt, irgendwas tut plötzlich weh, damit du ja nicht dich auf die geistliche Komponente konzentrieren kannst. Und da muss man immer mal ein bisschen überwinden und sagen, nein, jetzt nicht, jetzt habe ich mein Meeting mit meinem Papa. Und heute geht es um diese und jene Sache, wo ich mein Anliegen habe und die werde ich jetzt von meinem himmlischen Papa kundtun lassen. Und ich werde Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und mein Papa wird mir vergelten, sprich er wird mein Gebet erhören. Das ist ein Stück Glaube, den du noch mit einbringen sollst. Ich weiß nicht, ob er will oder ob er nicht will. Das ist kein Glaube. Grundsätzlich will er für dich das Gute und das Beste. Ob jetzt genau das, was du dir vorstellst, das Beste ist, das ist vielleicht noch so ein Punkt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird dein Papa auch mit dir mal reden und sagen, was sein Plan ist. Wenn er nichts sagt, dann bet einfach das, was das Problem ist. Und sag, Papa, ich übergebe das jetzt dir, ich hatte und das Problem und das Anliegen und den Wunsch. Aus dem Gebet soll er dann aus dem Monolog irgendwann auch mal ein bisschen ein Dialog werden. Dass man auch mal irgendwas von Gott hört oder sieht oder empfängt, wenn es nicht vielleicht gleich ist, aber er gibt dir Antwort. Aber Ablenkung ist das große Problem beim Beten auf der geistlichen Ebene. Was da natürlich sehr hilfreich ist, auch mal ein bisschen in Sprachen zu beten. Weil da wird dein Geist erst so richtig wach und aktiv. Damit du nicht bloß mit dem Hirn betest, sondern damit dein Geist sich einklinken kann. Der ist ja das Bindeglied zur geistlichen Ebene. Und tu das regelmäßig. Trainier das. Wenn du einen Sport treibst und willst du erfolgreich sein, musst du auch regelmäßig das tun und trainieren und üben und verbessern. Und genauso ist auch im Beten, mit den geistlichen Dingen umgehen zu können. Verbringe regelmäßig Zeit mit deinem Papa, mit deinem Gott. Manche nennen es stille Zeit oder Gebetszeit, ist ja egal, wie du es betitelst. Es ist auch ganz gut, dir einen Ort auszusuchen, den du in der Regel dafür verwendest. Das heißt aber nicht, dass nicht das Gebet, wenn du mal irgendwo unterwegs bist, im Auto oder zu Fuß, das ganz kleine, kurze Gebet, dass das dann nicht erhört wird, weil jetzt bist du nicht an deinem Kämmerlein. Das stimmt nicht, aber grundsätzlich, um das zu trainieren, ist vom Vorteil, einen Ort zu wählen, den du immer wieder dafür hernimmst. So ungefähr, Papa, und jetzt bin ich wieder da. Und wenn du kein Anliegen hast, dann machst du ihm einen Lobpreis in deiner Gebetszeit. Und preisen und dankst ihm für das, was er schon getan hat. Und du dankst ihm für das, was du ihn schon gebeten hast. Dass er es noch tut, gibt es Möglichkeiten en masse. Und wenn dann von den Christen das Gebet nicht erhört wird, dann geht's los. Dann suchen sie oft den Fehler in ihren Sünden und in der Vergangenheit und was noch gerade irgendwo falsch gemacht haben und Generationen Schuld und was der Opa im Krieg getan hat und das ganze Zeug wird dann hervorgekramt, bloß weil das Gebet nicht erhört wurde. Aber der Punkt, der eigentlich das Problem war, dass sie sich mit ihrem Papa überhaupt nicht getroffen haben, weil sie auf einer ganz anderen Ebene laufen, den denken sie nicht. einer oben, der andere unten. Da ist vielleicht ein SMS an Gott, aber es ist kein Meeting. Lerne dich mit deinem Papa zu treffen. Nahe dich zu Gott und er naht sich zu dir. Er will das ja. Er liebt dich ja so sehr. Und dann fangen sie wieder an, Buße zu tun und zum 100. Mal ihre Sünden zu bekennen, weil irgendwas muss ja dann noch das Problem sein, weil meine Gebete nicht erhört werden. Und irgendwann taucht dann die Frage auf, wo ist denn dieser Gott überhaupt? Wird nicht ausgesprochen, aber dann kommt die Frage, gibt es ihn überhaupt? Ist das mit unserem Glauben überhaupt richtig? Kommt dann bloß aus dem Grund, weil man nicht auf die geistliche Komponente sich einlässt. Die Ebene Gottes ist einfach die geistliche Ebene. Gott ist Geist und auf dieser Ebene können wir uns mit ihm treffen. Dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Dein Vater wird dir deine Gebete erhören. Im Geist ist alles möglich. Wenn du dir den Dienst von Jesus anschaust oder die Apostel, was die alles gemacht haben, was da für Zeichen und Wunder passiert sind, von der Brot- und Fischvermehrung angefangen, über das Gehen auf dem Wasser, den riesen Fischfang, das Goldstück im Maul von dem Fisch und die ganzen Heilungen und die ganzen Dämonenaustreibungen und wo der Petrus bloß vorbeimarschiert ist an den ganzen Kranken und die wurden geheilt. Das ist die geistliche Ebene. Da ist alles verfügbar. Und die Christen wünschen sich, dass das so wäre, aber sie begeben sich nicht auf diese Ebene, wo das möglich ist. Und wenn du das einmal dir durch den Kopf gehen lässt, dann kannst du auch diese Aussage von Jesus verstehen, wo er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Aber nur auf der geistlichen Ebene. Weil der Geist viel höher und mächtiger und stärker ist als das ganze Irdische. Da ist ein Riesenunterschied. Wenn ein Blinder schlagartig sehend wird, dann ist das etwas, was die natürliche Ebene nicht hervorbringen kann. Wenn eine verdorrte Hand schlagartig herauswächst und gesund ist wie die andere, dann ist das ein übernatürliches, geistliches Wirken. Und wenn ein Lama, der von Geburt an lahm ist, plötzlich aufspringt und singt und tanzt und umherhüpft, dann ist das mehr als ein Wunder. Und wenn ein Toter, der schon 3 Tage im Grab war, wieder herauskommt und wieder lebt, wo er vorher schon ziemlich stark gerochen hat, dann ist es auch mehr als ein Wunder. Aber da sehen wir, was die geistliche Ebene, die Ebene Gottes, machen kann. Der Paulus sagt uns, dass wir jetzt, und das kommt daher, weil unsere Sünde gesühnt wurde, weil wir von neuem geboren sind, ein Bürgerrecht haben. Das Bürgerrecht nämlich des Himmels. Nicht das Bürgerrecht vom Römischen Reich und das Bürgerrecht von den Juden und auch nicht das Bürgerrecht der Bundesrepublik Deutschland. Unser Christsein hat uns das Bürgerrecht des Himmels gegeben, Philipper 3,20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir haben ein Recht, genauso wie du, wenn du deutscher Staatsbürger bist, ein Recht hast in unserem Rechtsstaat, wo du ein Recht einklagen kannst oder wo du auch verurteilt werden kannst oder Recht bekommen kannst, genauso hast du das himmlische Bürgerrecht, das Recht, auf der geistlichen Ebene etwas zu erlangen und zu bewirken. Wir unterstehen nämlich diesem Recht in erster Linie. Bürger des Himmels, des Reiches Gottes sind wir geworden. Und das ist gut. Und das ist nicht ein Recht, das uns immer bloß verurteilt, wie es ein Sünder verurteilt, sondern es ist ein Bürgerrecht des Himmels, das für uns Recht spricht. Jetzt musst du nur wissen, ja, was habe ich denn eigentlich für ein Recht im Himmel? Bürgerrecht, ja, was ist ein Bürgerrecht? Ja, die Bürger haben ein Recht. Du hast ein Recht auf Segen. Du hast nämlich den Segen Gottes geerbt, den gleichen, den Gott Abraham geschworen hat, ihn zu geben. Du hast durch das Erlösungswerk Jesu Christi ein Recht auf Heilung, ein Recht auf Freisetzung von den satanischen Werken und Dingen. Das hast du bekommen, das ist ein Recht, aber das Recht musst du dir einklagen vor dem himmlischen Gerichtshof. Und du kannst zu deinem Papa kommen, weil er ist der Boss in der ganzen Sache, oder zu Jesus und sag, Herr, schaff mir Recht in dieser und jener Sache. Nicht du bist der Angeklagte aus der Sicht Gottes. Du bist nämlich durch das Blut Jesu schon freigesprochen. Das Recht ist jetzt auf deiner Seite, weil das Bürgerrecht für die Kinder Gottes gültig ist. Und dieses Himmelrecht ist viel besser als jedes irdische, egal ob gut oder schlecht, das himmlische ist das bessere Recht. Und es ist das höhere Recht. Die irdischen Gesetze, die sind in manchen Ländern relativ gut, aber auch nicht perfekt. Und in manchen Ländern sind die Gesetze ja furchtbar, mehr als ungerecht. Aber das himmlische Recht, das wir haben, das ist ein vollkommenes Recht. Es ist ein Bundesrecht. Ja. Wir haben einen Bund mit Gott. Und der Bund sagt, dass der Stärkere den Schwächeren hilft und für ihn eintritt. Und er gab uns, als wir Jesus aufgenommen haben, das Recht, Kinder Gottes zu werden, Johannes 1,12. Und damit haben wir das Bürgerrecht. Du bist nicht bloß einfach ein Mensch, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Bürger des Himmels, du bist ein Bürger der geistlichen Welt. Und das ist ganz wichtig zu wissen und das hast du dadurch bekommen, weil Jesus deine Sünde und die Sünde der Welt ausgeglichen hat. Er hat sie gesühnt. Und dieser Unterschied, ob jemand Sohn oder Tochter ist oder ein Sklave oder Arbeiter ist, schon in der natürlichen Welt. Und genauso ist es für uns. Wir sind nicht bloß Gottes Arbeiter und Gottes Sklaven. Nein, wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Söhne und Töchter. Und dadurch haben wir so ein riesen Recht oder einen riesen Vorteil. Und das soll man auch wissen und dann soll man es auch anwenden. Die Kinder dürfen zu ihrem Papa kommen und ihr Recht einfordern. Da hat Jesus ein Gleichnis gebracht. Das lese ich jetzt einmal vor. Das ist Lukas 18, 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er bei ihnen es lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Boah. Die Witwe hat gesagt zu dem Richter, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher und hat nicht aufgehört. Du kannst es und du schaffst mir Recht, weil ich habe Recht gegenüber meinem Widersacher. Das hat sie getan und das hat Jesus als Gleichnis angebracht fürs Gebet. Und du sollst dein Recht genauso einfordern, dass du hast. Du hast das Recht. Geh zu deinem Papa und sag, Papa, ich fordere mein Recht ein, weil da sind Widersacher in meinem Leben, die mich berauben wollen, die mich vielleicht beraubt haben, die mich das und dieses und jenes getan haben, wo der Segen in meinem Leben nicht da ist und ich fordere jetzt mein Recht ein. Hilf mir, schaff mir Recht. Das sollst du tun. Das hat Jesus gesagt, das sage jetzt nicht ich. Aber er gab ein Gleichnis, dass die Leute beten sollen und nicht ermatten, dass Gott ihnen Recht schafft nach dem himmlischen Bürgerrecht. Du hast alle Rechte des Himmels auf deiner Seite und dein Widersacher hat kein Recht an dir. Der Satan hat kein Recht an dir noch an deinem ganzen Umfeld. Das hat er nicht. Er hätte es nur dann, wenn du es glaubst. Wenn du es ihm lässt, weil du das der Meinung bist, dass der Teufel auch was zu sagen hat, dann gibst du es ihm. Aber grundsätzlich hat er es nicht. Also lass dir es nicht rauben. Gott ist für dich dein Vater, dein Freund und er ist der Richter, der dir zu deinem Recht verhilft. Viele haben immer diesen strengen Richter, diesen strafenden, hartherzigen Gott im Hinterkopf, der nur verurteilt und straft, weil die 10 Gebote vielleicht nicht eingehalten wurden. Aber das ist das, was die Religion vermittelt hat. Gott ist nicht der, der seine Kinder abstraft, sondern er ist der, der seine Kinder zum Recht verhilft. Deine Sünde ist gesühnt. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Es ist Frieden gemacht durch sein Blut. Das Sünderbewusstsein gehört dir nicht mehr. Das hat dir bloß die Religion aufgehalst. Und leg's ab und zieh die Gerechtigkeit an. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus hat sein eigenes Blut, als er in den Himmel aufgefahren ist. Das ist dann das echte. Vorher war es der hohe Priester im Alten Testament, der durch diesen Vorhang gegangen ist, einmal im Jahr, wo sie mit dem Strick anbunden gehabt haben. Das ist ein Bild für das, was Jesus nach seiner Auferstehung tat. Er ist in den Himmel aufgefahren und hat dort sein eigenes Blut, nicht ein Blut von irgendeinem Tier, sondern sein Blut dem Vater dargebracht als ein Opfer für die Sünde, die damit gesühnt wurde. Und was hat der Vater gemacht? Er hat das Opfer angenommen. Wichtiger Punkt zu wissen, er hat das Opfer von Jesus angenommen, weil es war ein heiliges Blut. Es war das Blut eines makellosen Opferlammes, eines sündlosen Opfers. Hebräer sagt uns das, das könnt ihr mal nachlesen, Kapitel 9, jetzt einmal der Vers 12. Er ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Jesus ging in den Himmel hinein, mit seinem eigenen Blut hat es dargebracht und der Vater hat es angenommen und damit ist die Sache erledigt. Hat man irgendwo gehört oder gelesen, dass diese Schnur oder dieser Strick irgendwie das anhand der Farbe angezeigt hat, ob das Opfer angenommen wurde oder nicht? Ich habe es in der Bibel nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Wenn sich die Schnur so gefärbt hat, dann wussten die Israeliten, Gott hat dieses Opfer angenommen. Wenn sich es andersrum gefärbt hat, wurde das nicht angenommen. Und damals hat es geheißen, ich glaube, das war irgendwie von dem Zimmerli seinen Videos, dass nach der Auferstehung Jesu, nach dem Opfer am Kreuz und der Auferstehung, da haben ja die Juden weitergemacht, noch solange der Tempel Bestand hatte mit diesen Opfern, dass dieses Opfer ab dem Moment nie wieder angenommen wurde. Und ich glaube, dass es so war, weil es konnte auch nicht mehr angenommen werden, weil das neue Opfer, das wirkliche Opfer von Jesus, das Opfer war, das ein für alle Mal genügt hat. Es musste nicht mehr irgendein Tier geschlachtet werden und ein Tieropfer in den Tempel gebracht werden. Darum wurde auch der Tempel dann 70 nach Christus zerstört, dass nicht mehr ein Stein auf den anderen geblieben ist, so wie Jesus das schon vorausgesagt hat. Das Opfer Jesu reichte für alle Ewigkeit. In diesem sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, Hebräer 10,10. Ein für alle Mal ist es gebracht. Es muss nichts mehr. Und da höre ich jetzt einfach auf. Die Sünde der Welt ist gesühnt. Amen.